So, ihr Lieben, heute darf ich wieder aus dem Wort dienen. Für die, die zum ersten Mal da sind oder für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Tiberio, bin Teil dieser Gemeinde. Ich darf im Ältestenkreis dienen mit unseren Geschwistern. Wobei in der letzten Zeit aufgrund von meiner Arbeit ich ziemlich rar zur diesen ältesten Kreistreffen erschienen bin. Will auch so einen kleinen Grund euch geben, mitzubeten für meine Arbeit oder für die Bedingungen auf Arbeit, dass sich was ändert, dass ich wieder öfters im ältesten Kreis kommen kann. So sinnbildlich gesehen, ich will so wie der Neo mich aus der Matrix befreien, ja. Also die ganzen Schleiche weg. Ja, klar, man kann nicht irgendwie so geistlich tun, dass man seine Arbeit aufgibt und sagt, oh, jetzt bin ich vollkommen für den Herrn und seine Familie vernachlässigen. So, das ist auch nichts, das ist ausdrücklich von Paulus verneint. Wir müssen uns in unsere Familien kümmern. Wir müssen schaffe, wir müssen was bewegen und wir müssen auch etwas im Reich Gottes tun. So, heute möchte ich ziemlich kurz sein. Die das letzte Mal bei der letzten meine Predigt dabei waren, es ging um das Abendmahl und obwohl die Predigt ziemlich lang war, ich habe nicht geschafft, die ganzen Gedanken euch weiterzugeben. Da sind ein paar Gedanken übrig geblieben. So habe ich gedacht, okay, ich mache heute den zweiten Teil von Jede prüfe sich selbst oder das Thema Abendmahl. So, wir feiern einmal im Monat, am Anfang des Monats, Abendmahl. Sehr gut, regelmäßig, nicht zu oft, nicht zu selten. Und da erinnern wir uns an das Leid und den Tod Jesu Christi, an die Vergebung der Sünden, die unseren Herrn für uns möglich gemacht hat. Und das feiern wir in das Abendmahl. Wir erinnern uns an den Bund Jesu, der er mit uns gemacht hat. Wer in diesen Bund eintritt, empfängt Vergebung der Sünden und wird von Gott als Kind aufgenommen. Eigentlich eine wunderbare Sache. Was ich das letzte Mal nicht mehr geschafft habe, so für Gedanken weiterzugeben, war, was wir auf jeden Fall bei dem Abendmahl nicht machen, ist unseren Herrn immer wieder neu opfern oder sein Leib brechen. Also das tun wir nicht. Und dafür habe ich im Bibelvers mehrere Bibelverse ausgesucht, wo das ausdrücklich verneint wird. Und zwar, das ist Hebräer 9, 27. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Hebräer 10, 11 bis 13. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselbe Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Es geht um die Opfer, die die Priester im Alten Testament, zu Zeiten des Alten Testaments gebracht haben. Ganz klar. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt, und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Also das ist von Apostel Paulus ganz klar verneint. Jesus ist einmal für unsere Sünden gestorben. Wenn wir das Abendmahl feiern, wir opfern Jesus nicht immer wieder neu. Und Es steht auch klar, und Jesus sagt es selber, tut das zu meiner Gedächtnis. Und Paulus sagt, wir erinnern uns an diesem einen Ereignis, was vor 2000 Jahren passiert ist. Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Dieses Opfer gilt retroaktiv oder rückwirkend für die Menschen, die vor Jesus gelebt haben und göttlich waren. Leute wie Hiob, Abraham und alle anderen, die hatten nicht mal das Gesetz, aber die haben mit Gott gelebt. Aber diese Leute sind dennoch durch Christus aufgrund von dem Opfer gerecht geworden. Nicht, weil sie so toll waren, weil sie Gott geglaubt haben. Und Abraham oder Hiob glaubten Gott und er hat dieser Glaube als Gerechtigkeit zugerechnet. Genau das Gleiche gilt für die Leute unter dem Gesetz, Mose, weil das Gesetz macht niemanden perfekt oder spricht niemanden heilig und gerecht, sondern nur das Opfer Jesu. Und genau dieses Opfer, was vor 2000 Jahren geschehen ist, ein für alle Mal gilt für uns heute. Und diesen Bund in seinem Blut steht jedem offen. Ihr dürft eintreten, ihr dürft Vergebung empfangen und ihr dürft Kinder Gottes werden. Deswegen, ich sage sehr stolz, wir haben ein leeres Kreuz. Ja, weil wir zapfen nicht dieses Opfer immer wieder an, sondern das ist geschehen, es ist vollbracht. Unser Herr ist auferstanden und sitzt zum Rechten des Vaters. Und der ist unser Mittler. Er vermittelt zwischen uns und Gott immer wieder auch vor. Wir ihn aufgenommen haben, dennoch brauchen wir ihn als starker Vermittler und Anwalt da zu Rechten des Vaters. Also was wir nicht machen, ist unserem Herrn immer wieder opfern. Das wollte ich unbedingt von der Seele haben. Und was wieder sehr wichtig ist, das Abendmahl ist nicht das Passafest. Steht ganz klar, während dem Passafest, unser Herr ist aufgestanden, hat gesagt, hey, ich mache jetzt was Neues, ich mache einen Bund mit euch. Und es heißt nicht umsonst der neue Bund, weil es was Neues war. Also das ist zwar während dem Passafest, aber es ist nicht das Passafest. Es gibt trotzdem wunderbare Parallelen zwischen Passafest und Abendmahl und das, was der Herr Jesus am Kreuz gemacht hat. Er ist dieses Lamm, dieses Opferlamm, der geopfert worden ist, damit sein Volk aus dem geistlichen Ägypten herausgeführt werden. Ja? Also wenn wir uns an das Passafest erinnern, es musste ein Lamm geopfert werden für jede Familie, damit der Engel des Herrn, der Gericht gebracht hat über Ägypten und alle, die kein Opfer hatten, damit diese Erstgeborenen verschont werden. Ja? Und da, wo das Blut an den Türschwellen von diesem Lamm gestrichen war, da ist der Herr mit seinem Engel vorübergegangen. Passa heißt vorübergehen und nicht Gericht bringen. Ja? Und das Passafest wurde so zum Symbol: Israel geht aus dem Haus der Sklaverei, in Ägypten, geht raus in der Freiheit mit Gott. Und ich habe auch so Meinungen gehört und Vorschläge, ja, wie der Vater damals Passa mit seiner Familie gefeiert hat, so könnte man eigentlich in der Familie auch Abendmahl feiern. Wo ein bisschen problematisch sein könnte bei der Sache ist, das war ein kollektives Akt und die Rettung und die Vergebung durch Jesus Christus ist eine ganz persönliche Sache. Und ich will euch ein bisschen erklären, was ich damit meine. Zum Beispiel Vater, Mutter oder ein Kind haben die Vergebung der Sünden erfahren in der Familie oder gibt es ein paar, die Jesus noch nicht aufgenommen haben. Zwar feiern einige Mitglieder der Familie ihren Auszug aus dem geistlichen Ägypten in die Freiheit mit Gott, weil sie von Gott geboren sind. Aber ein oder zwei Mitglieder in der Familie oder Jugendlichen, die löffeln noch aus den Fleischtöpfen Ägyptens. Die haben diese Vergebung für sich selber noch nicht aufgenommen. Die sind nicht von Gott geboren. Die sind zwar Teil der Familie. Die sind privilegiert, dadurch, dass Vater und Mutter mit Gott gehen. Die genießen all diese Segnungen. Aber sie selber, die haben noch keine Vergebung empfangen von Gott, weil sie nicht danach gefragt haben oder sie gehen zwar nicht mit Gott. Ich spreche von meiner eigenen Erfahrung. Meine Eltern waren göttlich und ich war so, übertrieben gesagt, der Zweite nach Luzifer. Ja. Sagen wir so, ganz übertrieben. Ich habe mich viel in der Welt aufgehalten, gegen Gott vieles gemacht und gegen meine Familie. Ich habe viel üble Sachen angestellt und meine Eltern haben gesagt, ja, wenn du nicht wirklich mit Gott gehst und du lebst in Ungehorsam, Finger weg vom Abendmahl. Also ich spreche für mich, ich schreibe niemanden vor, wie er mit seiner Familie vorgehen soll oder wie es zu tun hat. Genau, und das meine ich damit, wenn dieser Vergleich in der Familie Abendmahl nehmen, das könnte problematisch werden. Genau. Jetzt ist halt die Frage, und das ist eine berechtigte Frage jetzt, wer darf zum Abendmahl oder wer soll das Abendmahl nehmen? Und ein ganz einfacher Satz ist, jeder, der ein Jünger Jesu ist. Ja? Jeder, der Jesus nachfolgt, jeder, der die Vergebung Gottes empfangen hat und jeder, der diesen Bund mit Jesus eingegangen ist, diesen Bund in seinem Blut. Also du kannst nicht einen Bund feiern, wenn du nicht Teil dieses Bundes bist. Und ich will niemanden irgendwas vorwerfen oder ich will niemanden irgendwas vorschreiben, aber ich bin wirklich besorgt und ich will euch bitten, selbst einzuschätzen. Und wenn ihr noch nicht Teil des Bundes seid, tut das, um die Vergebung Gottes zu empfangen, um Teil dieses Bundes zu sein, um Nutznießer dieses Bundes zu sein. Es ist keine Verurteilung, oder das steht mir gar nicht zu. Aber wenn wir uns gegenseitig lieben, wir wollen uns auch doch die Wahrheit sagen. Und die Liebe verfolgt einem, die Liebe lässt einem nicht in Ruhe. Die Liebe macht niemanden Stress und Vorwürfe, aber die Liebe brennt für das Wohl des anderen, für den geistlichen Wohl, für sein ewigen Schicksal. So, das wollte ich auch von der Seele haben. Und ich glaube, dass die Väter, und ich erinnere mich an den vorherigen Gottesdienst, wo die Väter so eine Riesenverantwortung für ihre Familien übernehmen müssen. Und auch wo keine Väter sind, die Mütter, die müssen auch diese Rolle übernehmen, wenn der Vater zum Beispiel nicht mehr da ist. Und den Kindern, den Jugendlichen erklären und in Liebe sagen, mein Lieber, du musst mit Jesus gehen, du musst diesen Bund eingehen. Um sicher zu sein, dass man diese Vergebung empfangen hat und Teil dieses Bundes zu werden. Auch den Glauben erklären und vor allem diesen Glauben vorzuleben. Ich habe sehr oft gesehen, meine Kinder tun nicht das, was ich ihnen sage, sondern die tun das, was ich selber tue. Also, das ist so. Ich habe meinem Vater nachgemacht, ich habe meiner Mutter nachgemacht. Es war weniger relevant und interessant, was die gesagt haben, sondern was die bewiesen haben, dass die selber vorleben. Und dabei möchte ich beten und jeden wünschen, dass er echt eng zu Gott kommt und vorlebt und für Jesus brennt. Und so, dass die Kinder schauen, hey, da, mein Vater, meine Mutter, die labern nicht nur, sondern die leben und die glauben, was die sagen. Und das ist der Punkt, wo mein Vater, meine Eltern, besonders mein Vater, mich geknackt hat, weil ich habe irgendwann mal gemerkt, er lebt, was er predigt. Und das wünsche ich für mich und für meine Familie, für jeden von euch, dass wir das leben, was wir predigen. So helfe uns Gott. Ja, das ist eine Riesenaufgabe und Verantwortung. Ein goldener Satz beim Abendmahl ist immer wieder, jede prüfe sich selbst. Also ich kann mir kein Urteil oder ich kann euch nicht prüfen und euch ein Siegel geben und niemand darf das, sondern jeder von euch muss das für sich selber tun und herausfinden. 1. Korinther 11, 28, jede prüfe sich selbst beim Abendmahl. Das setzt voraus die Fähigkeit, über sich selber zu reflektieren, sich selber den Spiegel vor Gesicht zu halten und sich mit Gottes Hilfe einzuschätzen. Ich könnte meinen, in meinem Leben ist alles wunderbar, weil ich gehe mit mir selber sehr nett um. Ja? Ich kann mich sehr gut sehen und sage, ja, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht. Und da sind wir jede von uns in Gefahr. Aber wir können dieses Urteilsvermögen immer wieder schärfen, reifer zu werden im Umgang mit uns selber und da, wo wir an unsere Grenzen kommen, wir können Gott um Hilfe bitten und sagen, wie im Psalm 139, Vers 23 bis 24, erforsche mich, o Gott. Erforsche mich, o Gott. Wenn ich mich selber erforsche und meine Wege sind vollkommen und wunderbar und ich bin ein toller Mensch, dann brauche ich dringend Gottes Hilfe bei der Selbsteinschätzung. David war so ein Mensch, David war ein gebrochener Mensch, der hat so viele Sachen angestellt und in seiner Familie ist auch so viel schiefgelaufen, weil der war nicht ein super Vorbild. Samuel, der hatte nicht so göttliche Söhne. Der Priester Eli, der hatte zwei Bengels in der Familie. Das war echt, es war schwierig. Und David sagt, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf dem bösen Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Und das können wir und sind wir motiviert beim Abendmahl auch zu tun, dass wir, Gott, es kann sein, ich sehe mich toll und super, aber falls du, und natürlich wirst du was finden, du kannst mir offenbaren, was ich so noch gut tue oder auch nicht. Und ja, du meinst es gut mit mir, du willst, dass ich wieder auf dem rechten Weg komme. Es ist alles zu unserem Besten. Was noch sehr wichtig bei dem Abendmahl ist, ist das, was man immer wieder predigt, ist diese Einheit. Ja, wir brechen den Leib und wir bekennen, dass wir eins sind. Gott helfe uns dabei, dass wir auch so leben, dass wir in jedem Einzelnen, der hier ist, der zum Leib Christi gehört, wirklich das Leib Christi sehen, dass jeder gleichwertig und vollkommen geliebt und Teil des Leibes Christus ist, dass wir uns gegenseitig nicht, keine Ahnung, diskriminieren oder geringschätzen, das ist ein No-Go in der Gemeinde Christi, das soll uns auch bei dem Abendmahl bewusst sein. Kein Doppelleben, also ich habe in der letzten Predigt sehr genau und detailliert ausgeführt, mit welcher Haltung wir zum Abendmahl kommen sollen. Kein Doppelleben führen wie die Korinther. Es gab welche, die sind zum Tempel der Gottheiten, der fremden Götter gegangen, die haben Götzendienst betrieben und gleichzeitig gesagt, ja, Abendmahl kann ja auch nicht schaden. Und der Paulus, der sehr hart mit denen ins Gericht gegangen hat, gesagt, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn und den Kelch der Dämonen trinken. Weil er hat so argumentiert, was die Heiden in ihrer Unwissenheit opfern, die opfern den Dämonen. Die nehmen teil an einer geistlichen Realität, die sich hinter diesen Zeremonien verbergen. Götzendienst, absolut No-Go. Aus Respekt vor dem Gastgeber, der Jesus ist, beim Abendmahl sollen wir auch mit der richtigen Haltung kommen. Ich habe sehr viele Zeugnisse gehört von Menschen, die zum Abendmahl gekommen sind mit einer sehr hohen Erwartung. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, ich weiß, wenn ich das Abendmahl nehme, ich werde geheilt. Und die sind geheilt worden. Manche haben gesagt und proklamiert, ich weiß, wenn ich das Abendmahl nehme, da fällt all diese Last von meinen Schultern. All das, was mich plagt, all diese Freudlosigkeit, all diese Bitterkeit, ich gebe alles dem Herrn. Ich weiß, ich werde durch das Abendmahl, durch diese besondere Präsenz Gottes, werde ich frei gemacht. Da fällt alles von meinen Schultern. Und ich will euch auch ermutigen, mit hohen Erwartungen zum Abendmahl zu kommen. Der Herr ist da. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, eine ganz besondere Gemeinschaft. Seine durchbohrten Hände bedienen dich, gibt dir zu essen. Sie geben dir sein Leib und sein Blut. Die richtige Haltung ist sehr wichtig, mit hoher Erwartung zu kommen. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Neuer Bund, neue Geburt, neues Gebot. Was ich sehr interessant finde, in Johannesevangelium ab Kapitel 13 bis 17. Anschließend gibt es ein Gebet Jesu. Sehr, sehr schön, sehr interessant, was er da für uns betet. Und in all diesen Kapiteln, es fängt mit dem Abendmahl. Vor dem Abendmahl, Jesus wäscht die Füße seiner Jünger. Wenn man in einem anderen, in allen Evangelien schaut, was passiert war, die haben sich vor dem Abendmahl gestritten, wer der Größte unter ihnen sei. Und Jesus will denen eine Lektion erteilen. Und er als Rabbi, als der Meister, als der Sohn Gottes, bückt sich vor denen und wäscht ihnen die Füße. Die staubigen Füße. Und er erteilt diese Lektion, Leute, im meinem Reich, ich will hier erstmal die Hierarchie richtig setzen. Der Größte ist der, der fähig ist, sich zu erniedrigen und allen anderen zu dienen. Der Sklave, der bückt sich und dient den anderen. Er setzt diese Hierarchie, diese Position fest in seinem Reich. Dann macht er diesen Bund in seinem Blut, der fängt mit dem Abendmahl an und er sagt Folgendes, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Bibelverse auswendig aussprechen, den Finger erheben und allen anderen zeigen, wo es lang geht, das sind keine Kennzeichen für die wahre Jüngerschaft, für die wahre Nachfolge. Die wahre Nachfolge bezeichnet sich in dem, die Jünger Jesu untereinander sich lieben. Das Kennzeichen. Neuer Bund, neues Gebot. Dann in dem neuen, in die folgenden Bibelverse aus Johannes-Evangelium nach dem Abendmahl können wir das Herz Jesu erkennen, können wir durch seine Rede verstehen, was sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen seines Vertrages mit uns, seines Bundes mit uns. Er erklärt, das ist mein Blut, das ist mein Leib, ich mache einen Bund mit euch, Vergebung der Sünden, und dann fängt er an zu reden und zu reden und erklärt seinen Jüngern ganz genau, was die Vertragsvereinbarungen sind für diesen Bund. Und wie zwei Parteien sich einigen und einen Bund schließen, so macht Jesus mit seinen Jüngern. Und das Erste, wozu sich Jesus verpflichtet in diesem Bund ist, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Ich schließe einen Bund mit euch und ich verpflichte, ich gehe zum Vater und ich bereite euch eine Stätte. Und dann sagt er, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Das ist wieder ein Punkt seines Vereinbarung mit uns, seines Bundes mit uns. Bereiten uns eine Stätte, er kommt wieder und wir proklamieren in das Abendmahl, dass Jesus wiederkommt. Bis er wiederkommt, feiern wir Abendmahl. Und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus erinnert uns immer wieder an das Abendmahl. Ich gehe hin, bereite euch eine Stätte, ich komme wieder und ich nehme euch mit. Das ist Teil von Jesu Abmachung mit uns. Und das muss uns auch bewusst sein, wenn wir das Abendmahl feiern, dass er da oben zimmert und uns was Tolles vorbereitet und dass er wiederkommen wird. Dann sagt Jesus zum Beispiel in Johannes Kapitel 14, Vers 13, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in seinem Sohn. Er verpflichtet sich und sagt, wenn ihr was in meinem Namen bittet, da werde ich euch erhören. Natürlich gibt es auch Bitten und Wünsche, die wir zu Gott schicken und Dinge, die wir zu Gott beten, die nicht unbedingt mit dem Wort Gottes oder mit dem Willen Gottes zu tun. Oder Dinge, die Gott nicht verherrlichen. Dinge, die eventuell uns sogar schaden. Und da wird Gott nicht verherrlicht. Deswegen alles, was der Vater verherrlicht und wir bitten in dem Willen Gottes, das verpflichtet sich der Sohn zu tun. Ich will nicht ganz genau die Bibelverse benennen, aber man entnimmt den folgenden Bibelverse die folgenden Verheißungen Jesu, die für uns gelten. Der Himmel ist unsere neue Heimat, er hört unsere Gebete, er wird den Beistand schicken, der Heilige Geist, und er hat uns versprochen, er lässt uns nicht allein. Das ist auch Teil der Vereinbarung. Der Heilige Geist wird uns in die ganze Wahrheit führen. Er wird uns auch an der ganzen Wahrheit erinnern, an die Worte Jesu. Das ist auch Teil der Vereinbarung. Der Vater und der Sohn werden bei uns Wohnung haben werden. Er hat uns versprochen, wenn mich jemand liebt, ich und Vater werden zu ihm kommen und wir werden bei ihm wohnen. Also das ist wieder Teil der Vereinbarung. Er gibt uns seinen Frieden. Er hat gesagt, ich gebe euch meinen Frieden, aber nicht so wie die Welt ist. Waffenstillstand. Es kann draußen krachen und explodieren, aber er gibt einen Frieden, was bleibt. Und einen Frieden, was mit den äußeren Zuständen nicht unbedingt zu tun hat. Er hat uns auch versprochen, Frieden zu geben, sogar in der Verfolgung. Und das haben unsere Geschwister in vielen Ländern, so wie wir es vor einiger Zeit auch gehört haben, bei Open Doors, wo Melanie da war. Diese Leute, trotz Verfolgung, die haben diesen Frieden Gottes, der höher ist als jede Vernunft. Ja. Und er sagt auch, wenn ihr mir bleibt, ihr werdet viel Frucht bringen. Also dein Leben als Christ, als Nachfolger Jesu, wird nicht ohne Frucht bleiben. Und er hat auch gesagt, dass wir die Werke tun werden, die er auch getan hat, wenn wir in ihm bleiben. Das ist auch Teil der Vereinbarung. Und für mich ist so toll und wichtig, beim Abendmahl, da kommen all diese Bibelverse in Erinnerung. Das hat Jesus in diesem Bund festgemacht. Das ist für uns. Nun, er hat sich verpflichtet, er ist Gottes Sohn. Wir wissen, er hält sein Wort. Jesus hält alles, was er verspricht. Er hat noch ein paar Verheißungen zu erfüllen, dass er wiederkommt, dass er einiges in Ordnung bringen wird, auch mit Israel und so weiter. Das wird er auch tun. Aber wird von dir und von mir auch etwas verlangt, weil wir treten diesen Bund ein. Wir werden Partner des Bundes. Wird überhaupt was von uns verlangt? Oder wir können alles so schieben. Ja, Herr, du machst alles. Herr, oh, das ist so gut, keine Verantwortung zu haben. Also einfach richtig unser Leben chillen und so wie in einem Traum leben und uns keine Sorgen machen, keine Arbeit. Wird überhaupt was von uns verlangt? Johannes 14, 15. Wir sind Teil der Vereinbarung. Wir sind Teil des Bundes. Wir sind Partner. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Also in Liebe seine Gebote zu halten und nicht seine Gebote einfach so zu halten, irgendwie trostlos mit leerer Seele und ja, mit leerem Blick auf diese Erde einfach wandern und sagen, oh, dieses Gesetz, Jesu, das macht mir, diese Gesetze, Jesu, machen mir richtig zu schaffen. Nee, sondern aus Liebe seine Gebote halten. Johannes 14, 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Johannes 15, 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Also Liebe und die Gebote Jesu zu halten, das ist kein Widerspruch in sich, sondern die haben miteinander einiges zu tun, eigentlich alles. Ich kann auch die ihr verheiratet seid, ihr könnt eure Frauen oder Ehemänner nicht nur einfach mit leeren Worten füttern. Sagen, ah, ich liebe dich so sehr, aber kein Finger krumm zu machen. Ja. Die arme Frau hat vielleicht seit, keine Ahnung, Jahren keine Blume mehr gesehen oder so. Ne? Oder der arme Mann, ja, der hat schon ewig kein Vesper mehr auf Arbeit gekriegt. Ja, also, oder mach du deine Hobbys, ich habe meine. Wir sehen uns mal wieder irgendwann am Wochenende, wenn du von der Arbeit kommst. Ja, und ja, lass mich bloß in Ruhe, das geht nicht. Das ist keine gesunde Beziehung, keine Liebesbeziehung. Da müssen auch Liebesbeweise vorhanden sein. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich immer euch gebiete. Also diese Freundschaft zu Jesus, oh, Jesus ist mein bester Kumpel, aber ich beweise seine Freundschaft oder stehe nicht zur Freundschaft, indem ich gar nichts sage von dem, was er mir befohlen hat, von dem, was er mir sagt. Irgendwann mal haben die Freunde auch keinen Bock mehr, wenn nur die alles geben und von dir kommt nichts. Ja, also es ist so eine Gegenseitigkeit. Jesus gibt dich hin, er freut sich, wenn du dich ihm auch hingibst. Ja. Und Vers 17, das gebete ich euch, dass ihr einander liebt. Das ist eigentlich die Erfüllung aller Gebote und Gesetze. Apostel Paulus sagt im Galaterbrief, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, weil wenn du deinen Nächsten liebst, dann bestehlst ihm nicht, klauschst seine Frau nicht, lüstest nicht nach seinem tollen Auto, nach seinem Haus. Eigentlich ist es das höhere Gesetz, dieses Gesetz der Liebe, das Gesetz Christi. Ja, und das hat er uns befohlen. Also wir feiern Abendmahl, wir feiern diesen Bund. Wir wissen, wozu Jesus sich verpflichtet hat und alles, was er tut. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir verpflichten uns auch zur Liebe. Sein Gebot zu halten. Wir verpflichten uns in das Abendmahl. Das muss uns bewusst sein. Und das sollen wir uns auch praktizieren unter uns. Ich weiß, wir tun es, aber es gibt Platz für mehr. Und Gott helfe uns dabei, immer tiefer in dieser Liebe zu wachsen. Ich habe noch einen lustigen Gedanke. Stell dir vor, wir mögen uns nicht so wirklich. Und irgendwann mal müssen wir miteinander die Ewigkeit verbringen. Das ist ein ganz witziger Gedanke, ja. Also wir haben uns nicht auf Erden vertragen und dann, boah, Alter, mit dir eine Ewigkeit. Deswegen ist die Erde jetzt und hier ein ganz guter Platz, lieben zu lernen und die Liebe auszuüben. Im Abendmahl erinnern wir uns an diesen unseren Teil der Abmachung. Wir fokussieren uns voll auf Jesus, was er zu tun hat, aber wir fokussieren nicht an unseren Teil. Und wir haben eigentlich ein Gebot, was alles umfasst. Liebt einander. Aufgrund der Liebe seine Gebote halten. Aufgrund der Freundschaft, das zu tun, was er uns befohlen hat. Aber vor allem das neue Gebot des neuen Bundes. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und ich glaube, damit habe ich alles gesagt. Es ist die Wahrheit in einer Nussschale. Also ihr wisst, was ihr ja demnächst bis, also den Rest eures Lebens zu tun habt. Übt diese Liebe untereinander. Vergibt, wo man vergeben muss. Akzeptiert, wo ihr akzeptieren müsst, und praktiziert das, wozu uns Jesus berufen hat und was eigentlich uns als Christen ausmacht, dass die Welt erkennt, dass wir zu Jesus gehören, weil wir uns einander lieben. So helfe uns Gott. Ich bin soweit für heute. Es ist nicht sehr lang gewesen und ich glaube, ich habe es so richtig auf den Punkt gebracht, dieses neue Gebot, dieses Gesetz Gottes. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit.